man sich mal die 17 UN-Ziele anschaut. Und ich finde immer, wenn man etwas gründet, was nicht mindestens eines dieser Ziele bedient, dann sollte man es entweder nicht machen oder man sollte sich überlegen, wie man eines dieser Ziele bedienen kann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, dem Podcast, bei dem sich alles um Sozialunternehmertum dreht und Menschen, die Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen im Blick haben. Mein Name ist Vicky.
Und hier ist Walter. Schön, dass ihr wieder dabei seid nach unserer langen Pause. Unsere Gästin heute ist Cosima Richardson. Cosima ist Gründerin von Kindhair, einem Anbieter für nachhaltiges Kunsthaar. Cosima, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, ich freue mich auch, bei euch zu sein.
Ja, wir freuen uns auch und sicherlich sind alle, die uns zuhören, sehr gespannt, was du machst und wie du es machst und wozu du es machst, unsere Startfrage.
Eine schöne Frage. Ja, ich bin die Gründerin von Kindhair und Kindhair entwickelt das allererste pflanzliche Kunsthaar in Europa. Das machen wir gemeinsam mit einem Forschungsinstitut, das in Thüringen sitzt. Und wir machen das, weil wir insbesondere schwarzen Menschen, die sehr häufig Kunsthaar verwenden, endlich eine nachhaltige und gesundheitlich unbedenkliche Kunsthaar-Alternative bieten möchten.
Super spannend. Vielen Dank für die total kompakte Zusammenfassung auch. Also da 1000 Fragen, ne? Die allererste ist aber natürlich, also ihr seid die Ersten, wie kommt's, dass da noch keiner vorher aktiv wurde? Was ist deine Einschätzung?
Ja, wir sind die Ersten in Europa, also nicht auf der Welt, aber es gibt aktuell schon so ein paar Unternehmen in den USA, die sich damit beschäftigen, das sind aber auch alles erst Startups, die noch ja ziemlich in den Anfängen sind. Wie kommt das? Ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wie mit vielen Dingen braucht es manchmal, bis man den Status quo hinterfragt. Das ist ja genau das Gleiche bei der Mode oder bei Kosmetik. Auch da wissen wir eigentlich schon seit Jahren, dass Fast Fashion einfach nicht so richtig sinnvoll ist und dass in wahnsinnig vielen Kosmetika super viele Schadstoffe sind. Und es hat aber so ein bisschen gedauert, bis da einfach Pioniere ja Alternativlösungen auf den Markt bringen. Und ich glaube, in meinem Fall hat es vor allem in Europa lange gedauert, weil hier natürlich nicht wahnsinnig viele schwarze Menschen leben. Also in den USA ist das anders. Da sind knapp 15% der Bevölkerung schwarz. In Deutschland sind ungefähr 1 Million Menschen schwarz von über 80 Millionen. Das heißt, die Gruppe ist hier natürlich einfach kleiner. Und genau, dementsprechend gibt es da vielleicht nicht so viele Leute, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben.
Cosima, sieh es mir nach, aber ich habe überhaupt kein Gefühl, keine Einschätzung, keinen Hintergrund zum Thema Haare und Haarmarkt. Wofür werden die Haare verwendet? Was ist dort der Einsatz? Geht es da um Haarausfall? Geht es um Perücken? Was ist eigentlich der Bedarf, den ihr an der Stelle deckt? Oder was ist das Problem, was ihr löst?
Also erstmal muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen klassischen Extensions, davon hast du sicherlich auch schon mal gehört, und dem Kunsthaar. Und in der schwarzen Kultur ist es so, dass Afrohaar einfach sehr aufwendig in der Pflege ist. Also das kann man sich, wenn man glatte Haare hat, nicht so richtig vorstellen, aber es dauert einfach meistens sehr lange, sich die Haare zu waschen, die einfach während der Woche auch so zu pflegen, dass sie nicht austrocknen etc. Und durch das Einflechten von Kunsthaar, das nennt man Braids, das sind meistens lange geflochtene Zöpfe. Ich trage die auch gerade, das können die Hörer leider nicht sehen, aber ihr seht's. Durch das Einflechten von Kunsthaar spart man sich wahnsinnig viel Aufwand in der Pflege, weil man das Kunsthaar einflicht und dann kann man das in der Regel so 4 bis 8 Wochen tragen. Und während dieser Zeit muss man einfach die eigenen Haare nicht großartig durchbürsten oder pflegen oder sonstiges. Mhm. Und deshalb hat es in der afrikanischen Kultur oder in der afrodiasporischen Kultur einfach einen sehr großen Stellenwert. Und was viele Menschen nicht wissen, das ist kein Neuzeitphänomen, sondern das Flechten von Haar geht wirklich tausende von Jahre zurück. Also wurde schon in vielen alten afrikanischen Kulturen auch ja durchgeführt. Damals natürlich nicht mit Plastikkunstha, das gab es damals noch nicht. Aber genau, früher war es tatsächlich so, dass man anhand der Flechtmuster, die jemand auf dem Kopf hatte, ablesen konnte, zu welchem Stamm die Person gehört, wie alt die Person ist, ob sie verheiratet ist oder nicht, etc. Das heißt, es war eigentlich wie eine Art Sprache. Und diese Sprache hat sich bis in unsere heutige Zeit fortgetragen und wird in ganz vielen Kulturen immer noch verwendet. Genau. Und du hattest nach der Nachfrage gefragt oder wie ja. groß der Markt ist.
Ja.
Also der Markt für Haarextensions insgesamt, das schließt auch echt Haar ein, soll bis 2030 auf 13 Milliarden US-Dollar wachsen. Also es ist ein riesengroßer Markt weltweit, genau. Es gibt natürlich, gibt es auch ganz verschiedene Zahlen, aber das ist so die aussagekräftigste, würde ich sagen. Und es tragen ungefähr 53% von meiner Zielgruppe Kunsthaar. Und damit meine ich wirklich Plastikkunsthaar. Natürlich tragen auch super viele Echthaar, ist auch ein wichtiger Markt, können wir vielleicht auch später nochmal drauf zurückkommen. Aber das heißt, innerhalb meiner Zielgruppe ist das wirklich ein riesengroßes Thema.
Ja. Und du hast, also wir wollen ja auch immer ein bisschen Werbung machen. Es gibt eine Webseite, die lautet www.kindhair.com und Kindhair geschrieben mit K-Y-N-D und dann Hair, beides zusammen ein Wort. Und auf der Webseite schreibt ihr unter anderem, wir entwickeln das erste pflanzliche, hautfreundliche Kunsthaar ohne Juckreiz, verproduziert in Deutschland. Und es gibt so ein paar Punkte hier, die ihr aufführt, die wichtig sind und auch fachfremden Menschen vielleicht so ein bisschen ein Problembewusstsein geben. Ihr schreibt, das ist pflanzenbasiert. Okay, das ist jetzt vielleicht einfach nur ein Fakt, aber es ist eben wie echtes Haar, kein unnatürlicher Glanz. Und hitzeresistent bis 220 Grad. Es ist hautfreundlich, also schadstofffrei und hypoallergen, schreibt ihr noch als Stichwort dazu, und biologisch abbaubar. Kannst du vielleicht zu den einzelnen Punkten sagen, was ist das Problem mit den Konkurrenzprodukten? So, warum verträgt man die nicht oder warum glänzen die so stark?
Ja, sehr gerne. Also konventionelles Kunsthaar besteht aus Plastik, klar. Aber es besteht nicht aus irgendeinem Plastik. Es besteht meistens aus Modacryl. Das ist eine Mischung aus Polyacrylnitril und Vinylchlorid. Und das sind zwei Stoffe, die ja eigentlich hochtoxisch und krebserregend sind. Wenn man die polymerisiert, dann haben sie wieder andere Eigenschaften. Aber trotzdem weiß man aktuell einfach überhaupt nicht genug darüber, was das eigentlich im Körper anstellt. Weil es ist ja nicht einfach ein Gummistiefel oder so, sondern es ist ja wirklich, man trägt das eben über mehrere Wochen ganz eng am Kopf. Man schläft darauf, man macht damit Sport, man geht damit vielleicht in die Sauna. Das heißt, diese Fasern sind natürlich sehr viel, sehr vielem ausgesetzt und müssen dem standhalten. Und das heißt, es gibt einfach irgendwie ein großes Fragezeichen dazu, wie bedenklich das eigentlich ist, das so nah auf der Haut zu tragen. Und dieses Fragezeichen ergibt sich vor allem auch daraus, dass wirklich ein Großteil der VerwenderInnen, das sind ungefähr ein Drittel, einfach wirklich an starkem Juckreiz und Hautirritation leiden. Und das ist zum Teil wirklich so stark. Ich hatte es jetzt letztens wieder mit der Freundin von einem Freund, die sich Kunsthaar eingeflochten hat und am nächsten Tag aufgewacht ist und am ganzen, also nicht am ganzen Körper, aber quasi überall da, wo die Haare auf ihrer Haut auflagen, komplett Ausschlag hatte. Mhm. Und das so stark, dass sie die Haare wieder rausnehmen musste. Und das höre ich ständig. Also davon gibt es super viele Geschichten. Und leider machen es viele Frauen aber trotzdem, weil es eben noch keine Alternative gibt. Und dadurch hat sich in der Community auch so ein bisschen etabliert, dass man die Haare erstmal in Essig auswäscht, was natürlich eine Möglichkeit ist, aber es ist ja auch nur eine Symptombekämpfung. Das Problem liegt einfach darin, dass diese Fasern aus Stoffen gemacht werden, die meiner Meinung nach einfach nicht für solche Anwendungen angeboten werden sollten. Und das auch nicht nur aus gesundheitlichen Gründen. Du hast es eben schon angesprochen, biologisch abbaubar. Das ist auch ein großer Punkt, denn dieses ganze Kunsthaar, was verwendet wird, ist auch nicht recycelbar. Denn es ist ja eine Mischung aus verschiedenen Polymeren, aus verschiedenen Kunststoffen. Und diese Mischung lässt sich nicht recyceln, sondern nur verbrennen. Dabei entstehen dann auch wieder toxische Gase. Und man muss sich vorstellen, das machen ja wirklich hunderte Millionen von Frauen auf der ganzen Welt. Das heißt, dabei entsteht wahnsinnig viel Plastikmüll. Denn die Haare werden meistens wirklich nur einmal verwendet. Also man pflicht die ein und nach 4 bis 8 Wochen nimmt man die Haare wieder raus und schmeißt sie weg. Und genau, das sind so die wichtigsten Punkte, die ich mit Kindhair lösen möchte. Unser Haar ist pflanzlich, wie du schon gesagt hast, aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt und es ist eben auch biologisch abbaubar. Das heißt, man kann es eigentlich einfach in den Biomüll schmeißen und es zersetzt sich eben nach einer gewissen Zeit und kann auch keinerlei Mikroplastik oder Ähnliches verursachen.
Ja, und sag mal, kannst du noch mal eine Abgrenzung machen auch zu Echthaar, also zwischen Kunststoffhaar und Echthaar? Was ist da die die Geschichte jeweils? Ich kann mir vorstellen, es ist auch ein großer Preisunterschied jeweils und viele andere Aspekte, aber als ich das gelesen habe auf eurer Webseite, dachte ich auch, das wäre ja theoretisch irgendwie auch smart gelöst, irgendwie eine denkbare Alternative, aber ich kenne mich zu wenig aus.
Ja, total richtig. Also Echthaar ist an sich natürlich eine sinnvolle Alternative, weil es enthält keine Schadstoffe. Es ist ja etwas, was der Körper von sich aus produziert und es ist biologisch abbaubar. Das Problem ist aber natürlich, wo kommt dieses ganze Echthaar her? Und da gibt es zum einen wahnsinnig viele Frauen in Indien, die ihr Haar spenden. Das ist auf freiwilliger Basis, also ist ja vielleicht auch in Ordnung. Ich meine, auch so ein bisschen absurd, dass die das Haar spenden und andere Menschen sich daran bereichern. Aber es gibt eben auch viele Frauen, die ihr Haar nicht freiwillig abgeben. Also es gibt, habe ich auch schon öfter gehört, dass in vielen Ländern Frauen auch einfach die Haare tatsächlich geklaut werden. Das heißt, entweder beim Schlafen abgeschnitten werden oder im Kino schneidet jemand den Pferdeschwanz ab. Und natürlich auch viele Frauen, die einfach gezwungen sind, ihre Haare zu verkaufen, weil sie keine anderen Einkommensmöglichkeiten haben oder weil das die beste Einkommensquelle dann ist in dem Moment. Und da ist einfach so ein bisschen die Frage, ob man daran teilhaben möchte. Was auch noch hinzukommt, es gab vor ein paar Jahren einen Skandal, kann man schon sagen, wo Behörden davon ausgingen, dass Echthaar, das aus China in die USA geliefert wurde, von uigurischen Zwangsarbeitern sortiert wird quasi. Das heißt, der Echthaarmarkt ist einfach super unreguliert. Es ist super schwer zu wissen, wo stammt das Haar her, unter welchen Bedingungen wurde das jetzt gespendet, abgegeben, geklaut, wie auch immer. Ich persönlich fühl mich damit nicht so wohl. Es gibt trotzdem super viele Frauen, natürlich nicht nur Frauen, auch Männer, die das Produkt verwenden. Aber ich glaube, dass auch da wäre es total schön, das ersetzen zu können. Und genau, da vielleicht auch noch kurz zu dem Aspekt. Das ist tatsächlich auch mein Ziel. Also das Schönste fände ich natürlich auch Echthaar ersetzen zu können, dass es auch da eine Alternative gibt, die qualitativ überzeugt. Das ist aber gar nicht so einfach. deswegen fange ich auch mit Kunsthaar an, weil Kunsthaar wird ja eingeflochten und im geflochtenen Zustand kann dem Haar nicht so viel passieren. Das kann nicht aufspleißen, das kann nicht wirklich kaputt gehen. Ganz anders ist es aber, wenn man Haar offen trägt. Also wenn man zum Beispiel Perücken macht oder Bondings, gibt es ja auch, wo so einzelne Haarsträhnen in das eigene Haar eingeschweißt werden. dann müssen diese Haarsträhnen nochmal ganz anderem standhalten. Also das möchte man ja auch kämmen können. Da weht der Wind durch und dann verknoten die Haare vielleicht. Das muss man da wieder lösen können. Also das ist so mein Ziel für die nächsten, ja, sagen wir mal 5 Jahre. Ja. Genau, aber jetzt fangen wir erstmal mit Kunsthaar an.
Also die Zusammensetzung, die du uns eben geschildert hast, die hat sich wirklich sehr toxisch angehört. Wie bist du auf diese neue Zusammensetzung gekommen? Bist du Chemikerin? Arbeitest du mit jemandem zusammen? Gibt es schon Patente? Magst du uns ein bisschen was zu diesem technischen Hintergrund erzählen?
Ja, sehr gute Frage. Das war ein langer Prozess. Also ich habe angefangen vor fast 3 Jahren. Und damals gab es, wie gesagt, schon damals ein Startup tatsächlich in den USA, was daran gearbeitet hat, und eins in Australien. Und die haben Haare aus Bananenstammfasern gemacht, was super sinnvoll ist, weil Bananen tragen tatsächlich nur einmal in ihrem Leben Früchte. Und der Stamm, der auch kein wirklicher Stamm ist, sondern Pseudostamm nennt man das, das sind diese langen Bananenblätter, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, der wird danach abgeholzt und verrottet entweder oder wird verbrannt. Das heißt, es ist eigentlich ein Abfallprodukt, dem man super gut noch ein zweites Leben geben kann. Ja. Und das Problem mit dieser Faser ist allerdings, dass es sehr aufwendig ist, die herzustellen, weil diese Bananenstämme werden extrahiert. Das heißt, man schiebt die durch eine Walze und das, was übrig bleibt, sieht eigentlich aus wie Haar. Aber das muss dann noch sehr aufwendig per Hand gekämmt werden, muss veredelt werden etc. Und das war eigentlich mein erster Ansatzpunkt. Das gab es ja schon und ich habe gedacht, ach, das mache ich einfach besser. Und bin dann aber relativ schnell auf den Boden der Tatsachen gefallen, denn ich habe gemerkt, so viel lässt sich da nicht machen. Es ist einfach eine Naturfaser und man kann die nicht irgendwie völlig neu ummodeln, indem man so ein paar Veredelungen vornimmt. Und habe dann gedacht, na gut, dann muss es irgendwie noch eine bessere Alternative geben. Und ich habe damals, um auf deine Frage zurückzukommen, nein, ich bin überhaupt keine Chemikerin tatsächlich. Ich bin chemisch und naturwissenschaftlich sehr interessiert, aber ich habe einen ganz anderen Background. Ich habe Marketing studiert. Das heißt, mein Hintergrund liegt eher im Bereich Wirtschaft. Und ja, das heißt, mir blieb nichts anderes übrig, als mit ganz vielen ExpertInnen zu sprechen und mir Meinungen einzuholen. Und bin dann über viele glückliche Zufälle auf das Institut gestoßen, mit dem ich jetzt zusammenarbeite. Und gemeinsam erstellen wir jetzt eine ganz neue Faser, die es tatsächlich auf der Welt so noch gar nicht gibt. Ich darf aber leider auch noch nicht mehr dazu sagen, weil die Patentierung noch aussteht.
Okay, also die Forschung macht das Institut und deine Rolle dabei ist, dass du das Marketing und den Verkauf und diese ganzen betriebswirtschaftlichen Dinge organisierst.
Genau, also im Prinzip ist das eine Leistung, die ich über das Institut beziehe. Also bei mir liegt natürlich alles von Marketing, Branding, Vertrieb und so weiter. Aber das Institut entwickelt quasi gemeinsam mit mir diese Faser. Das heißt, die haben das chemische Know-how, was super ist, weil das habe ich natürlich nicht. Und ich habe dafür das Know-how, wie diese Faser aussehen muss, wie sie funktionieren muss, was sie alles können muss. Das weiß das Institut natürlich überhaupt nicht, weil die auch einfach nicht Teil der Zielgruppe sind. Und genau, deswegen ist es super wichtig, dass wir das gemeinsam lösen, diese Herausforderung.
Ja. Was muss denn die Faser dann können? Also es steht ja schon bei euch, dass also keinen unnatürlichen Glanz sollte sie haben und hitzeresistent bis 220 Grad sein. Was sind, also, und die Kennbarkeit und so weiter hattest du auch angesprochen. Sind das so im Großen und Ganzen die Kriterien oder kommt da noch was?
Genau, das sind so im Großen und Ganzen die Kriterien. Also wenn es um die Funktionalität geht, dann ist es natürlich schön, wenn die Faser eigentlich all das kann, was menschliches Haar auch kann. Und das ist tatsächlich mit konventionellem Plastikkunsthaar nicht so. Also das verknotet super stark, es lässt sich nicht kämmen. Wie du schon gesagt hast, es hat einen sehr starken Glanz, der einfach unnatürlich aussieht, sodass man eigentlich sieht, dass es Kunsthaar ist. Und all das möchte ich einfach besser machen mit unserer Faser. Aber das ist tatsächlich einfach nicht so leicht. Also genau, wir sind noch dabei. Wir sind jetzt auch in den Endzügen. Ich habe das Haar auch zum ersten Mal drin gerade. Also das ist schon mal super, ein riesengroßer Meilenstein.
Cool. Genau. Sieht gut aus, sieht man jetzt nicht.
Dankeschön.
Aber sieht super aus.
Ja, aber es gibt trotzdem noch einige Herausforderungen zu lösen. Also ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, was für Unterschiede es gibt zwischen haarähnlichen Fasern. Also ich habe jetzt bestimmt mir irgendwie schon 50 verschiedene Materialien angeschaut. Ich habe das letztens auch mal hier alles so auf dem Tisch ausgebreitet. Und das ist echt der Wahnsinn, ja, wie unterschiedlich solche Fasern sein können. Und dementsprechend ja, ist das einfach gar nicht so easy, da auf das Ergebnis zu kommen, mit dem ich dann wirklich zufrieden bin.
Ich habe mich gerade, als du das aufgezählt hast, auch gefragt, weil du meintest, das Ergebnis sollte idealerweise so sehr dicht dran sein an Haar. Jeder, der mal einen Bad Hair Day hatte, weiß, Haare sind ja eigentlich nicht ganz perfekt, ne? Also wenn man irgendwas damit macht, dann fällt das irgendwann in eine andere Form, die es nicht haben soll oder wie auch immer. Ich habe es überlegt, wie sich denn, wie wäre denn optimales Haar wirklich, ne? Also wenn du jetzt schon die Chance hast, das zu machen.
Wie wäre optimales Haar? Ja, oh, ich glaube, also ganz unterschiedlich, glaube ich. Also schwierig zu sagen jetzt zum also ich glaube, unterschiedlich je nach Mensch natürlich. Aber jetzt geht es erstmal darum, optimales Haar zum Flechten zu entwickeln. Das heißt, das muss idealerweise, muss man es gut greifen können, damit man schnell damit flechten kann. Dann muss es eben gut aussehen, so dass es sich nicht zu sehr absetzt vom eigenen Haar und dann irgendwie unnatürlich aussieht. Also genau, das ist jetzt eigentlich die Challenge, da nochmal neu zu denken und sich auch zu lösen von dem, was Kunsthaar oder Plastikkunsthaar einem vorgibt und nochmal zu überlegen, was soll es denn eigentlich können? Und genau.
Super spannend.
Also das Institut hat die Faser entwickelt. Du schaust darauf, dass das Ganze praktikabel ist und den Anforderungen entspricht. Das Ganze befindet sich gerade in der Patentierung und danach wird das dann vermarktet und verkauft. Richtig?
Genau.
Und wann wird das der Fall sein?
Ja, das weiß man immer nicht so genau mit Forschung. Da ist tatsächlich die Herausforderung, dass wir noch so ein paar kleinere Themen zu lösen haben und man weiß einfach nie, wie lange das dauert. Es kann sein, dass wir in 2 Wochen sagen, ach toll, jetzt haben wir's. Es kann aber natürlich auch sein, dass wir noch ein halbes Jahr dafür brauchen. Genau, ich hoffe doch. Ja.
Du kommst ja aus dem Marketing, du hast bestimmt schon Marktforschung betrieben, also Kundenbefragung, Interviews, Conjoint-Analysen, solche Dinge, oder?
Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar auch relativ am Anfang, als ich ja gerade angefangen habe, das Produkt zu entwickeln oder mir Gedanken überhaupt über dieses ganze Problem zu machen, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, bin ich die Einzige, die das möchte oder gibt es auch noch andere Leute, die das genauso wichtig finden wie ich? Und habe dann ungefähr 220 Menschen befragt. Das war ganz toll, dass da irgendwie relativ viel auch oder relativ schnell einige Leute zusammenkamen und habe im Rahmen dieser Umfrage herausgefunden, dass über 90% der Befragten gesagt haben, sie würden ein pflanzliches Produkt einem Plastikprodukt vorziehen. Das heißt auf jeden Fall die sehr große Mehrheit und auch 60% haben gesagt, sie wären bereit, dafür mehr auszugeben. Und das waren für mich eigentlich so die wichtigsten Punkte, die ich erstmal klären musste, bevor ich dann angefangen habe, da wirklich so viel Energie reinzugeben. Weil mir das natürlich das Vertrauen gegeben hat, zu sagen, okay, dass viele Menschen sehen das als Problem und wünschen sich eine andere Lösung.
Ich würde total gerne, wenn es für dich okay ist, auch so ein bisschen auf deinen Werdegang noch eingehen. Also wir hatten natürlich vorher dein LinkedIn-Profil angeschaut und so und uns sind da vor allem 2 Unternehmen aufgefallen, einmal Oatly und einmal Veganz. Und ich fand das so eine interessante Parallele, ein Produkt neu zu denken oder eine Produkttradition vielleicht auch neu zu denken, wie es eben Vegans und Oatly ja auch machen. Und hatte mich jetzt gefragt, wäre Kindhair auch zustande gekommen, wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hättest, oder war das schon so der ausschlaggebende Punkt? Wie würdest du das selber bewerten?
Ich glaube, Kindhair wäre wahrscheinlich auch ohne diese Erfahrung zustande gekommen. Ich glaube aber, dass mich diese Erfahrungen befähigen, das ja viel professioneller und besser anzugehen. Also ich glaube, wenn ich diese Stationen nicht hinter mir hätte, dann könnte ich das nicht ansatzweise so gut machen, wie ich es mache. Ich hoffe, ich mache es gut, es wird sich zeigen, aber das hat mir sehr viel, ja, Vertrauen auch gegeben und einfach sehr viel Wissen tatsächlich, auch viel Know-how, weil genau wie du sagst, es ist ja im Prinzip eine sehr ähnliche Herausforderung. Also Oatly hat sich ja auch als Ziel gesetzt, der Kuhmilch den Kampf anzusagen. Und genau das Gleiche mache ich auch. Ich möchte Plastikkunsthaar am liebsten gänzlich vom Markt vertreiben oder zumindest deutlich reduzieren, die Verwendung. Und genau, da hat Oatly und auch Vegans haben da natürlich schon auch einen Grundstein gelegt, würde ich sagen, ja.
Ja. Und war das für dich immer klar, dass du Gründerin wirst, oder hat sich das entwickelt über die Zeit, oder hat dich das Problem einfach nicht mehr losgelassen, oder wie war so deine Gründungsgeschichte für dich, also deine eigene Gründungsevolution?
Ja, ich wollte immer super gerne gründen. Ich wollte immer super gerne was Eigenes machen, was Eigenes gestalten. Und habe aber lange Zeit irgendwie nicht so die Idee gehabt, bei der ich dachte, das ist es. Mir war total wichtig, wenn ich gründe, dann soll es was sein, was wirklich ein Problem löst. Also ich wollte nicht irgendwie, weiß ich nicht, noch eine Kosmetikmarke launchen, weil es gibt schon 1000 und das heißt nicht, dass man es nicht natürlich auch super machen kann und noch eine neue, bessere launchen kann, aber ich wollte irgendwie wirklich ein Problem lösen, für das es wirklich noch nicht genügend Lösungen gibt. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie dann auf einmal so die Eingebung kam, aber ich habe eines Tages einfach gedacht, krass, was flechte ich mir da eigentlich ständig auf den Kopf? Und habe dann einfach mal recherchiert und war super schockiert, als ich ergoogelt habe, was ich da ergoogelt habe. Ja. Und die Idee hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. Und ich habe gedacht, okay, das ist irgendwie so auf jeder Ebene, passt das zu mir, und ich möchte das unbedingt machen. Also es ist nicht nur, nutze ich selber schon Kunsthaar, seit ich 5 Jahre alt bin, dann finde ich aber auch, die Community oder die Zielgruppe wird einfach nicht genug beachtet und nicht genug gesehen. Also es gibt einfach insgesamt, gerade auch in Europa, finde ich, nicht genügend Lösungen für uns. Also sei es, dass man in der Drogerie kaum Make-up-Produkte findet für dunklere Hauttöne. Es gab ewig kein einziges Produkt für Afrohaar. Und ja, also es war irgendwie eine Kombi aus vielem, wo ich echt gedacht habe, da stehe ich total hinter. Und das möchte ich unbedingt versuchen. Wenn ich scheitere, dann ist das auch okay. Aber ich muss das jetzt ausprobieren.
Ja, also das hört sich wirklich nach einer sehr tiefgreifenden intrinsischen Motivation an, was bei einer Gründung ja wirklich sehr hilfreich ist. Aber du warst ja bei sehr coolen Firmen und du hättest bestimmt auch Karriereoptionen gehabt. Wie war dieser Prozess? Warst du sehr ambivalent? Hast du das in Erwägung gezogen? Oder konntest du das einfach alles hinter dir lassen und hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt? War das wirklich so klar, wie das jetzt gerade wirkt?
Also ambivalent definitiv, weil gerade Oatly für mich einfach ein absoluter Traum Arbeitgeber war und ist. Also ich habe das Team geliebt, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ich habe das Unternehmen geliebt, ich habe die Kultur geliebt. Also da war irgendwie ganz viel, was mich total begeistert hat. Und gleichzeitig war es aber so, dass ich auch schon relativ am Anfang bei meiner Zeit von Oatly gemerkt habe, dass mich die Tätigkeit einfach nicht so richtig erfüllt hat. Und ich irgendwie immer so das Bedürfnis hatte, noch mehr zu gestalten, kreativer zu arbeiten, noch mehr entscheiden zu können, wobei ich bei Oatly auch schon sehr viel Freiraum hatte und auch tolle eigene Projekte und so. Aber mir ist dann irgendwann einfach klar geworden, dass es diesen Job, den ich möchte, wahrscheinlich in einer Anstellung nicht gibt, sondern dass ich mir den selber schaffen muss. Mhm. Und so gesehen, ja, würde ich jetzt auf keinen Fall sagen, dass es einfach war, weil da spielen natürlich auch Ängste mit rein. Also klar, erstmal finanzielle Sicherheit, die man aufgibt. Genau wie ihr sagt, auch Karrierechancen und unbefristeten Vertrag und so weiter. Das ist natürlich, also gerade für mich, bin schon auch eher ein sicherheitsliebender Mensch, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht so die wahnsinnsrisikofreudige Person. Das beeinflusst einen natürlich alles. Aber am Ende war es so, dass ich Anfang dieses Jahres einen Pitch gewonnen habe oder an einem Technologiewettbewerb teilgenommen habe und habe im Rahmen dieses Wettbewerbs eine sehr hohe Förderung bekommen. Und die Förderung war eigentlich das, was mir dann den Mut gegeben hat, das wirklich zu machen. Ja. Weil ich mir davon zwar nichts selber auszahlen kann, aber ich konnte die gesamte Forschung finanzieren. Und ja. Das hat mir ja wirklich die Bestätigung gegeben, zu sagen, okay, nicht nur du glaubst dran, es glauben wirklich auch andere Menschen dran, dass es eine tolle Idee ist und was werden kann. Und ich habe bei Oatly, ich habe 2,5 Jahre bei Oatly gearbeitet und habe eigentlich während diesen gesamten 2,5 Jahren parallel auch an Kindhair gearbeitet. Und irgendwann kommt dann natürlich auch der Moment, wo man sich einfach trauen muss und springen muss. Und genau, die Förderung hat mir dann eigentlich den letzten nötigen Push gegeben, es auch zu machen.
Das klingt nach einem guten und tiefen inneren Prozess. Eine Frage habe ich noch. Du sagtest, es gibt Wettbewerber in den USA und Australien. Was ist, wenn die nach Europa kommen und die Konkurrenz machen?
Ja, können sie auch und sollen sie auch gerne machen, weil ich ehrlich gesagt glaube, das Gleiche sieht man ja auch bei Milchalternativen. Es gibt ja auch nicht nur Oatly auf dem Markt, es gibt super viele verschiedene Marken und ich glaube, das braucht es auch, weil das so ein neues Produkt ist, dass man natürlich die KonsumentInnen auch erstmal aufklären muss. Und das kann ich gar nicht alleine schaffen. Also ich sehe das jetzt gar nicht so, dass ich denke, oh, ich muss hier meinen Markt verteidigen oder sowas. Im Gegenteil, ich glaube, dass es am Ende ein gemeinsamer Effort wird und das total wichtig ist, dass da an ganz vielen Stellen mit verschiedenen Botschaften auch kommuniziert wird. Und was ich auch noch dazu sagen muss, es gibt ja in den meisten, also es gibt auch 1000 Handcremes und trotzdem verkauft sich jede Handcreme. Ich glaube, am Ende geht es dann auch darum, sich so zu positionieren, dass man sich da irgendwie auch klar abgrenzen und differenzieren kann.
Super spannend. Also klingt echt nach einem super interessanten Weg, den ihr vor euch habt und nach einem interessanten Produkt auch. Und ich bin total gespannt, was dabei rauskommt. Vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen mehr sagen zur Zusammenarbeit, auch gerade mit einer Forschungseinrichtung. Und das ist ja doch sehr unique oder beziehungsweise zumindest nicht komplett üblich, dass Startups das machen. Wie funktioniert da die Kommunikation? Wie organisiert ihr euch? Seht ihr euch als Team?
Ja, sehr gute Frage. Ja, das auf jeden Fall sehr unique und ich musste da auch erstmal reinkommen und reinwachsen. Die Kommunikation funktioniert so ein bisschen auf Abruf tatsächlich. Also wir stehen auf jeden Fall in engem Austausch und ich bin auch regelmäßig vor Ort, was einfach sein muss, weil es ja wirklich um ein haptisches Produkt geht. Das heißt, ich bin regelmäßig dort. Wir gucken uns die neuen Forschungsversuche an. Ich gebe meinen Senf dazu. Dann überlegen wir, wie lässt sich das, was jetzt noch zu optimieren ist, optimieren. Und ich bin total dankbar. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich hätte keinen besseren Forschungspartner finden können, weil das Institut, mit dem ich das mache, die sind einfach wahnsinnig engagiert und haben, glaube ich, auch wirklich großen Spaß an dem Projekt, was mich auch total freut. Das heißt, die ja, denken da einfach super mit und sind einfach ja, ein total toller Partner. Genau. Es ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man zusammen gründet. Also so gesehen würde ich das jetzt nicht als klassisches Team bezeichnen, aber es fühlt sich irgendwie trotzdem so ein bisschen an wie so ein externes Team.
Ja.
Ja.
Zum Schluss und wenn du das teilen magst, nochmal die Frage zu eurem Plan. Also Pläne sind ja immer so eine Sache, aber ihr habt Zielsetzungen, ihr habt Vorstellungen, wie ihr euch die nächsten 3 Jahre entwickeln wollt, wie ihr skaliert, wie ihr die Produkte in den Markt bringt und so weiter. Wie ist denn da euer Masterplan?
Also der Masterplan ist für mich tatsächlich relativ schnell zu expandieren, weil die Zielgruppe in Europa einfach relativ klein ist. Und ich glaube, mit einem Produkt, was noch viel Aufklärung bedarf, könnte man da schneller an seine Grenzen stoßen, als einem lieb ist. Und deswegen ist es mein Plan, ziemlich schnell in die USA zu expandieren und später dann auch nach Südamerika und auch nach Afrika. Genau, also das ist erstmal so der grobe Plan. Und dann, wie gesagt, glaube ich, dass da einfach noch ganz viel zu erforschen ist und da noch ganz viel Potenzial ist, auch ja, andere nachhaltige Haarfasern, innovative Haarfasern zu entwickeln. Also das ist jetzt die erste Faser, die wir entwickeln haben. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass da einfach noch was Neues kommt. Ja. Denn das Ziel ist es natürlich auch, möglichst viele Haarstrukturen wirklich abbilden zu können. Also unsere erste Haarfaser ist jetzt glatt, was fürs Flechten auch super ist, also keine Einschränkung bedeutet. Aber wenn es dann wirklich in Richtung Perücken, offene Extensions etc. geht, da ist es mir total wichtig, auch andere Haartexturen anbieten zu können. Und genau, deswegen ja, freue ich mich total, da einfach noch weiter zu forschen und zu gucken, was wir da noch alles Schönes entwickeln können.
Sehr schön. Also auch wenn ihr noch am Anfang eurer Reise seid oder da wahrscheinlich also viel Spannendes noch kommt, wir fragen trotzdem alle, die in diesen Podcast kommen, die sogenannte Steve Jobs-Frage. Der hat ja in Stanford so eine sehr später berühmte Rede gehalten, in der er 3 große Learnings aus seinem Leben den Studis weitergibt. Was wären dein, also ja, das wäre spannender, vielleicht auch nochmal in 10 Jahren zu fragen, wenn du ein Imperium gebaut hast, aber was sind jetzt schon vielleicht deine 3 Learnings, die du an andere Menschen, die vielleicht auch Lust haben zu gründen oder wie auch immer weitergeben würdest?
Ja, also für mich ist echt ein totaler ja, Game-Changer, glaube ich, dass ich etwas mache, was wirklich einen Impact hat. Und das würde ich auch jedem mitgeben, dass man sich mal die 17 UN-Ziele anschaut. Und ich finde immer, wenn man etwas gründet, was nicht mindestens eines dieser Ziele bedient, dann sollte man es entweder nicht machen oder man sollte sich überlegen, wie man eines dieser Ziele bedienen kann. Ja, also für mich ist es nicht nur persönlich so, dass ich einfach einen totalen Spaß habe, jeden Tag wieder daran zu arbeiten, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich kann damit was bewegen, was verändern und was machen, worauf ich stolz bin. Ich finde auch, dass es wahnsinnig viele Türen öffnet. Also so viele Menschen sind bereit, mir zu helfen, mich zu unterstützen. Sei es eine Markenagentur, die pro bono unser Branddesign macht, oder auch das Institut, als ich am Anfang auf die zugegangen bin, die haben auch gesagt, okay, wir machen einfach erstmal ein paar Versuche und gucken mal, ob sich da überhaupt irgendwas machen lässt. Also das finde ich total schön und zeigt mir einfach, dass das der richtige Weg sein muss. Das ist das Erste. Das Zweite ist einfach machen. Das sagen wahrscheinlich viele Gründer, aber ich finde das echt, ist einfach so wahr, weil ja ich auch oft mit Freunden spreche, die irgendwie auch eine Idee haben, aber sich noch nicht so richtig trauen und die dann, wenn ich das jetzt nochmal so Revue passieren lasse, mir eigentlich seit 5 Jahren immer wieder erzählen, ach, ich könnte ja das machen oder ich mach das oder ich mach das. Ja. Und so dieses ganz viel drüber nachdenken, aber einfach nicht ins Tun kommen. Und ich glaube, dass auch wenn man irgendwie vielleicht denkt, es ist noch nicht die perfekte Idee, man lernt so viel trotzdem, wenn man einfach mal loslegt und den ersten Schritt macht und ausprobiert. Und ja, das finde ich total wichtig und muss ich mir auch jeden Tag wieder sagen, weil ich habe natürlich auch Phasen, wo ich irgendwie sehr viel dann theoretisch über Dinge nachdenke und wie könnte ich das und dies und jenes angehen, statt jetzt einfach mal irgendwie ein paar JournalistInnen anzuschreiben oder so.
Ja.
Also genau, das finde ich ist echt die Essenz des Gründens, ist einfach zu machen und auszuprobieren und keine Angst zu haben. Und damit glaube ich auch der dritte Tipp, ja, vielleicht so ein bisschen so eine Gründerfloskel, aber ich finde, es stimmt wirklich, fail forward. Also einfach auch keine Angst vor Fehlern zu haben. Und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, wenn dir dein erstes Produkt oder deine erste Website oder wie auch immer nicht peinlich ist, dann hast du was falsch gemacht. Und das stimmt, glaube ich, auch. Also bedingt natürlich. Man muss auch irgendwie hinter dem stehen, was man veröffentlicht und sich natürlich auch damit wohlfühlen. Aber ich glaube wirklich, Perfektionismus ist beim Gründen fehl am Platz. Also einfach loslegen und machen und keine Angst haben, dass auch einfach mal was dabei ist, was irgendwie nicht so perfekt und vorzeigbar ist. Aber man lernt extrem viel.
Sehr schön, vielen, vielen Dank dafür.
Das ist wirklich sehr cool, Cosima, diese Punkte von dir. Ich wiederhole das nochmal mit meinen Worten. Also achtet darauf, dass ihr mit dem, was ihr tut, auf diese 17 UN-Nachhaltigkeitsziele einzahlt. Man nennt ja auch Sustainable Development Goals. Und der zweite Punkt, machen, macht einfach mal. In der Psychologie ist das ja der Übergang von Motivation zu Volition, also vom Wünschen zum Wollen und Handeln. Ja, und der dritte Punkt, nach vorne irren, vorwärts irren, das ist etwas, was auch sich so plattern hört, aus Fehlern lernen. Aber Fehler als Lerngelegenheit zu begreifen, hat ja auch was mit einer Haltung zu tun. Und dann geht's ja auch wirklich vorwärts. Also wirklich tolle Punkte, Cosima.
Ja,
ganz, ganz vielen Dank, dass du hier mit uns heute dabei warst.
Vielen Dank euch. Super gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
Und wir sind am Ende. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei unserem Podcast über SozialunternehmerInnen und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl im Blick haben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und fandet es auch so interessant wie wir. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch zunächst schöne Festtage, einen guten Start ins neue Jahr 2024. Viele Grüße, bleibt stabil und uns wohlgesonnen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.